Die Radio Wissen. Update.
Das Gericht hat das Verfahren vorläufig gemäß § 153a der Strafprozessordnung eingestellt.
Das Verfahren gegen Bernie Ecclestone ist eingestellt worden, gegen eine Zahlung von 100 Millionen US-Dollar. Damit ist er ein freier Mann und kann sich wieder voll und ganz auf seinen Job als Formel-1-Chef konzentrieren. Das ist eines unserer Themen heute im Update. Ich bin Franziska Zecher.
Update.
Das Landgericht München hat den Korruptionsprozess gegen Bernie Ecclestone eingestellt. Laut Gericht hat sich der Tatverdacht der Bestechung eines Amtsträgers und der Anstiftung zur Untreue in einem besonders schweren Fall nicht erhärtet. Die Richter argumentierten, Ecclestone sei womöglich nicht klar gewesen, dass der frühere Bayern-LB-Vorstand, dem er 44 Millionen Dollar gegeben hatte, ein Amtsträger gewesen sei. Es hätte sich also in seinen Augen auch um eine Art Provision handeln können. Damit das Verfahren eingestellt wurde, musste Ecclestone sich verpflichten, 100 Millionen Dollar zu zahlen, umgerechnet knapp 75 Millionen Euro. Dabei profitiert er von § 153a in der Strafprozessordnung. Der hilft, Verfahren gegen eine Geldauflage einzustellen, wie unsere Korrespondentin Susanne Lettenbauer erklärt.
Diese Geldauflage bemisst sich am Vermögen des Angeklagten, bei dem reichsten Briten der Welt rund 3 Milliarden Dollar. Deshalb sei das Ende des Verfahrens kein Freikauf, betont Ecclestones Anwalt mehrfach nach Ende des Verfahrens. Dass er und sein Mandant die Summe von sich aus angeboten hatten, kam dabei nicht zur Sprache. Auch dass diese Deals normalerweise am Anfang eines Prozesses und bei kleineren Vergehen stehen, blieb außen vor. 100 Millionen Dollar also für den Formel-1-Chef, für den heutigen Weg aus dem Gerichtssaal als freier Mann. 99 Millionen von der Summe gehen an den bayerischen Staat, 1 Million an eine Kinderhilfsstiftung. Das Gefühl, die hohe Summe für den Deal habe das Gericht erst überzeugt, bleibt trotzdem.
Ecclestone gilt damit als unschuldig. Zu Beginn des Prozesses drohten dem Briten bis zu 10 Jahre Gefängnis. Hintergrund des Verfahrens war der Besitzerwechsel der Formel 1 vor 8 Jahren. Die Staatsanwaltschaft hatte Ecclestone vorgeworfen, den damaligen Bayern-LB-Vorstand Gerhard Gribkowski bestochen zu haben, damit die Bank ihre Formel-1-Anteile an den von Ecclestone gewünschten Investor verkauft.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Die Nachricht, dass der Münchner Prozess gegen Bernie Ecclestone mit einer 100 Millionen Dollar Zahlung endet, wird auch im Netz intensiv diskutiert. User Deuce twittert: Erkennt noch jemand anders die Ironie dahinter, dass Ecclestone wegen Bestechung vor Gericht steht und 100 Millionen Dollar bezahlt, damit der Prozess aufhört? So sehen es auch viele andere im Netz, zum Beispiel Matt Fishman, der twittert: Im Grunde entkommt Ecclestone den Bestechungsvorwürfen durch Bestechung. User Scheinvater meint, nur die Gerechtigkeit steht dumm da. Und auch Drachenrose findet, das gesellschaftliche Signal ist verheerend. Thorsten Mauer kommentiert die Ecclestone-Zahlung bei Facebook: Menschen sind gleich, aber manche sind gleicher. Alexander Lübke sieht das Ganze ein bisschen anders. Er schreibt: Ach Leute, der hätte hier doch nie im Leben 100 Millionen Steuern abgedrückt. Eine Verurteilung hätte nicht so viel gebracht, ein eventueller Freispruch erst recht nicht. Und auch Jürgen Naser schreibt: Ist schon in Ordnung. Ich habe von Leuten, die den ganzen Prozess verfolgt haben, gehört, dass es durchaus wahrscheinlich ist, dass, wenn man die Verhandlung bis zum Ende durchgezogen hätte, am Ende ein Freispruch oder ein im Zweifel für den Angeklagten rausgekommen wäre. Eindeutige Beweise gibt es ohnehin nicht.
Was sonst noch wichtig war?
Im Gazakrieg gilt seit heute früh wieder eine Waffenruhe. Diesmal hat sie Ägypten vermittelt und anders als gestern wird sie diesmal auch von den Palästinensern unterstützt. Die Feuerpause soll 3 Tage gelten und den Zivilisten im Gazastreifen ermöglichen, sich mit dem Nötigsten zu versorgen, die Verletzten zu behandeln und die Toten zu begraben. Dieser Palästinenser hat die letzten Tage in einer der UNO-Schulen im Gazastreifen Schutz gesucht. Er ist noch etwas skeptisch.
Wir müssen etwas warten, denn vorher hieß es ja auch, es gäbe eine Waffenruhe, aber dann hielten sich die Seiten nicht daran. Wir müssen also geduldig sein, aber hoffentlich passiert nichts und niemand verstößt gegen die Feuerpause, damit wir wieder sicher sind.
Die 72 Stunden sollen aber auch genutzt werden, um unter der Vermittlung von Ägypten über einen dauerhaften Waffenstillstand zu verhandeln. Israel und die Palästinenser haben indirekten Gesprächen zugestimmt. Der israelische Geheimdienstminister Yuval Steinitz nennt die Bedingungen für einen Waffenstillstand:
Erleichterungen der Blockade oder Beschränkungen Gazas und eine Erhöhung des Lebensstandards dort sind möglich. Unter der Bedingung, dass der Zustand in Gaza wieder dem im Westjordanland ähnelt, dass es nicht tausende Raketen in Gaza gibt, dass frühere Abkommen eingehalten werden. Das ist doch der Kern des Problems, die Raketen, die von Gaza aus abgeschossen werden, aber nicht vom Westjordanland. Und daher muss das auch der Kern der Lösung sein.
Was Israel bereit ist, dafür zuzusagen, ist noch nicht bekannt. Die Armee hat inzwischen aber nach eigenen Angaben alle ihre Soldaten aus dem Gazastreifen abgezogen. Vorher wurden angeblich noch alle Tunnel zerstört, die Kämpfer der radikalen Hamas für Angriffe auf Israel genutzt haben. Der Streit zwischen Europa und Russland geht weiter. Jetzt prüft die russische Regierung Medienberichten zufolge, ob sie Beschränkungen für europäische Fluggesellschaften erlässt. Wie die Zeitung Vedomosti schreibt, könnten als Reaktion auf die Wirtschaftssanktionen der EU Flüge über russisches Staatsgebiet verboten oder zumindest eingeschränkt werden. Für Rätselraten sorgt immer noch, dass sich mehrere hundert ukrainische Soldaten auf russischem Gebiet aufhalten. Russland sagt, sie seien aus der Ukraine geflohen und viele von ihnen hätten Asyl beantragt. Im russischen Staatsfernsehen wird diesen angeblichen Überläufern entsprechend viel Platz eingeräumt.
Wir wurden aufgenommen wie Freunde. Wir haben zu essen und zu trinken bekommen. Wenn mich jetzt jemand zu Hause sieht, mir geht es gut. Wir sind schon fast ein halbes Jahr im Feld und einfach sehr erschöpft. Hier ist es sehr komfortabel. Ich denke, wir können nach Hause zurückkehren, und zwar mit anderen Eindrücken von der russischen Armee und von Russland.
Die Ukraine widerspricht dieser Darstellung. Ihr zufolge halten sich die ukrainischen Militärangehörigen aus taktischen Gründen auf russischem Boden auf. Man sei in direktem Kontakt mit ihnen. Wie die New York Times meldet, hat Russland inzwischen weitere Truppen an die Grenze zur Ukraine geschickt. Dort sind jetzt offenbar etwa 20.000 russische Soldaten stationiert. In der Ostukraine sind die Kämpfe zwischen der ukrainischen Armee und den pro-russischen Separatisten auch heute weitergegangen. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch wirft den Rebellen vor, die medizinische Versorgung von Zivilisten zu behindern. So hätten sie Krankenhäuser besetzt und Medikamente und Rettungswagen gestohlen. Letztere, um Kämpfer zu transportieren. So klingt es, wenn gegen das Bahnprojekt Stuttgart 21 protestiert wird. Die Pfiffe richten sich gegen die Hauptarbeiten für den umstrittenen unterirdischen Bahnhof, die heute losgingen. Obwohl sich 2011 eine Mehrheit für das Projekt ausgesprochen hat, gibt es immer noch vereinzelt Proteste. Von Ende 2021 an soll in Stuttgart ein unterirdischer Durchgangsbahnhof den bisherigen Kopfbahnhof ersetzen. Das Projekt ist seit Jahren umstritten, unter anderem, weil die geplanten Kosten mehrmals erhöht werden mussten. Im Moment wird mit 6,5 Milliarden Euro für den neuen Tiefbahnhof gerechnet. Damit ist er das teuerste Bauprojekt, das es gerade in Deutschland gibt. Stuttgart 21 war bundesweit vor allem 2010 in die Schlagzeilen geraten, weil die Polizei mit Wasserwerfern und Tränengas gegen Demonstranten vorging. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt. Eine Bombendrohung hat heute den Luftverkehr über Großbritannien etwas durcheinandergebracht. Ein Pilot von Qatar Airways hatte über Funk mitgeteilt, dass ein Sprengsatz in seinem Flieger sein könnte. Daraufhin hat ein Kampfflugzeug der britischen Luftwaffe die Passagiermaschine zum Flughafen Manchester begleitet. Nach Angaben der Royal Air Force landete der Jet mit 282 Menschen an Bord sicher. Die Polizei hat einen der Passagiere abgeführt, der angeblich einen Witz über eine Bombe an Bord gemacht haben soll. Der Flughafen in Manchester war vorübergehend gesperrt. Nach etwa 20 Minuten wurde er wieder für den Flugverkehr geöffnet.
Was noch wichtig wird.
So erinnert die Friedensglocke in Hiroshima jedes Jahr an den Atombombenabwurf. Morgen vor 69 Jahren, am 6. August 1945, hatten amerikanische Flugzeuge die japanische Stadt Hiroshima mit einer Atombombe angegriffen. Am 9. August folgte ein Atombombenabwurf über Nagasaki. Insgesamt kamen dabei mehr als 90.000 Menschen ums Leben.
Und sonst in der Welt?
Das Parlament in Moskau hat darüber diskutiert, ob Russland in Zukunft private Sicherheitsfirmen einsetzen soll. Privatarmeen sind bislang verboten. Nach den Plänen sollen sie aber kämpfen dürfen, wenn reguläre Streitkräfte es aus politischen oder juristischen Gründen nicht können. Geplant ist, die Privatarmeen ganz nach amerikanischem Vorbild aus ehemaligen Militärs und und Ex-Soldaten von Eliteeinheiten zu besetzen. Die Aufsicht soll der Inlandsgeheimdienst FSB haben. Das Weiße Haus setzt seit Jahren private Sicherheitsfirmen wie etwa die Firma Blackwater in Krisengebieten überall auf der Welt ein. In Lateinamerika bekämpfen sie zum Beispiel im Auftrag der US-Regierung den Rauschgifthandel. Vor allem der Einsatz im Irak war jedoch weltweit kritisiert worden. Sicherheitskräfte von Blackwater waren verantwortlich für Folter und Erschießungen von Zivilisten. Rund 12.000 Menschen verklagen Facebook. Der Verein Europe vs. Facebook hat eine Sammelklage beim Handelsgericht in Wien eingereicht. Initiator ist der österreichische Jurist Maximilian Schrems. Er wirft dem Internetkonzern vor, sich nicht an europäische Datenschutzregeln zu halten. Deshalb fordert er für jeden seiner Mitkläger 500 Euro Schadenersatz. Es ist nicht das erste Mal, dass Schrems gegen Facebook klagt. Er hatte den Konzern auch schon dazu gebracht, ihm alle Informationen zu geben, die Facebook über ihn gespeichert hat. In Bangladesch ist ein Protest von Textilarbeitern wieder in Gewalt umgeschlagen. Die Polizei ging in der Hauptstadt Dhaka mit Schlagstöcken gegen mehrere hundert Demonstranten vor. Sie wollten die Zentrale des Textilverbands belagern. Es geht dabei um Löhne oder Sonderzahlungen, die bislang nicht ausgezahlt wurden. Etwa 1600 Arbeiter sind außerdem seit 9 Tagen im Hungerstreik. Der Verband hatte am Sonntag ein Angebot gemacht, das die Arbeiter aber ablehnten. Bangladesch ist einer der größten Kleiderhersteller der Welt. Viele Unternehmen lassen ihre Ware dort nähen, weil es billiger ist. Das geht aber oft mit schlechten Arbeitsbedingungen einher. Im vergangenen Jahr war ein Fabrikgebäude eingestürzt. Mehr als 1100 Menschen kamen ums Leben.
Wissensnachrichten.
Von ganz besonderen Kratzern haben heute unsere Wissensnachrichten berichtet. Allerdings ging es dabei nicht um Kratzer im Gesicht, sondern um Kratzer im Meeresboden. Tina Kiesling von unseren Wissensnachrichten, du hast dir die Studie vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven angesehen. Forscher von diesem Institut haben 5 tiefe Kratzer gefunden, und zwar auf dem Meeresboden zwischen Grönland und Spitzbergen. Wie kommen die Furchen dahin?
Die haben Eisberge wohl da reingekratzt. Das müssen allerdings riesige Eisberge gewesen sein, denn die Kratzer liegen in der Tiefsee in der Framstraße in 1200 Metern Tiefe. Und da kommt man auch als Eisberg nur hin, wenn man mächtige Ausmaße hat. Entsprechend gewaltig sind die Spuren aus der Vergangenheit. Die Furchen sind 4 Kilometer lang und 15 Meter tief. Trotz der Größe, das Ganze haben die Forscher nur zufällig entdeckt.
Zufällig? Wie muss man sich das vorstellen?
Das habe ich mich auch gefragt und die Frage gleich mal weitergegeben an den Geophysiker Jan-Erik Arndt vom Alfred-Wegener-Institut. Der hat die Furchen nämlich gefunden, und zwar bei der Auswertung alter Daten.
Die Daten sind von 1990, ja, fast 25 Jahre alt. Das sind sozusagen Fächerlotdaten. Wenn man ein einzelnes Lot früher mit der Schnur runtergelassen hat, hat man ja so eine einzelne Tiefe gehabt. Und das ist dann weiterentwickelt worden, dass man einen einzelnen Ping nach unten sendet, und heutzutage kann man quasi einen ganzen Fächer von Pings runtersenden und hat dann so einen breiten Fächer an Tiefendaten.
Also Pings, das sind so Schallimpulse, und so kann man eben den Meeresboden auch in großen Tiefen abtasten.
Und warum ist das Ganze so interessant?
Weil schon länger darüber diskutiert wird, wie in der Vergangenheit Süßwasser von der Arktis in den Nordatlantik kam. Also wie quasi Süßwasser umgeben von Salzwasser von Nord nach Süd transportiert wurde. Kam das durch dickes Meereseis oder dadurch, dass Eisberge gewandert sind? Und die Kratzer sind natürlich ein Indiz für die Eisberge.
Ihr habt euch auch nochmal mit Minderheiten und Rollenklischees in Hollywood auseinandergesetzt. Nach der letzten Oscarverleihung, bei der Regisseur Steve McQueen als erster Schwarzer eine Trophäe mit nach Hause nehmen durfte, sah es doch eigentlich so aus, als würden zumindest Schwarze in Hollywood mittlerweile ganz gut vertreten sein.
Ja, der Schein trügt leider, das sagen Medienwissenschaftler von der USC, der University of Southern California. Die checken jetzt schon seit 6 Jahren, in welchem Ausmaß die verschiedenen Bevölkerungsgruppen in den Top 100 Hollywood-Filmen präsent sind. In Fettschrift steht das nochmal in ihrer Studie: Es konnte generell keine bedeutende Veränderung bei der Präsenz von Minderheiten auf der Leinwand in den vergangenen 6 Jahren beobachtet werden. Zwar gibt es die Filme, die am Ende dafür sorgen, dass in der Summe betrachtet die Gruppe der Schwarzen scheinbar ausreichend oft zu sehen ist, aber dann gibt es eben auch andere Zahlen. In einem 1/5 der untersuchten Streifen taucht nicht ein einziger Schwarzer auf, und in 37% der Filme sind sie völlig unterrepräsentiert.
Und dann gab es heute in den Wissensnachrichten noch eine Meldung, die klang ein bisschen nach der Kategorie, was sich Wissenschaftler beim gemeinsamen Feierabendbier ausdenken.
Genau, und das Bier haben dann die Forscher des MIT in Boston getrunken. Heise Online schreibt, dass die es geschafft haben, mit Hilfe einer Chipstüte einen Raum abzuhören. Dafür haben sie eine leere Chipstüte mit einer Hochgeschwindigkeitskamera gefilmt. Geräusche im selben Raum, die für die die Wissenschaftler nicht zu hören waren, verursachten Vibrationen auf der Oberfläche dieser Tüte. Und diese aufgezeichneten Schwingungen ließen sich hinterher mit Hilfe eines Algorithmus wieder in Musik, Sprache oder andere Geräusche rückübersetzen. Das Ganze hat nicht nur mit der Chipstüte, sondern auch mit Pflanzenblättern oder einem Glas voll Wasser funktioniert.
Für dich gibt's auch bald ein Feierabendbier. Das war Tina Kiesling aus den Wissensnachrichten. Vielen Dank.
Wetter.
Auch in der Nacht, vor allem im Osten Deutschlands, noch Schauer oder Gewitter. Sonst ziehen die Wolken langsam ab und es wird trockener. Morgen tagsüber wieder mehr Sonne. Nur der Osten muss noch mit einzelnen Schauern rechnen. Gegen Abend zieht dann von Westen her ein neues Regengebiet auf. Die Temperaturen 21 bis 27 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.